Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: Wer wird gerettet in Corona-Zeiten und wer nicht? Zu den Unternehmen, denen die Politik nicht unter die Arme greift, gehört die Modekette Taco. Arbeitsplätze, vor allem von Frauen, könnten auf dem Spiel stehen. Wird das ein neuer Fall Schlecker? Gleich mehr dazu. Und um die Rolle von Frauen in Pandemiezeiten geht es auch zum Start der Sendung. Heute ist der Internationale Frauentag mit den bekannten Themen: zu wenig Geld, zu wenig Macht. Neu hinzukommt aber, dass Frauen materiell und mit Leib und Leben besonders von der Pandemie betroffen sind. Brigitte Scholtes.
Frauen sind die Verlierer der Pandemie. Darauf weisen die Gewerkschaften aus Anlass des Weltfrauentags hin. Zwar waren Frauen im ersten Lockdown noch seltener von Kurzarbeit betroffen, aber seit dem Herbst dürfte sich das geändert haben. Denn da mussten vor allem die Wirtschaftszweige schließen, in denen viele Frauen beschäftigt sind, wie etwa der Einzelhandel oder die Gastronomie. Das legt auch eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft nahe. Aber auch in den anderen Bereichen sind es vor allem die Frauen, die den Großteil der Arbeit in der Pandemie schultern. Kinderbetreuung, Homeschooling, Hausarbeit und Homeoffice. Viele treten angesichts dieser Belastung beruflich kürzer, sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey im Bayerischen Rundfunk.
Dann so, dass derjenige mit dem geringeren Einkommen eher zurücktritt beim Beruf. Und das sind meistens die Frauen. Und das ist das Problem, was wir nach wie vor heute noch haben.
Es gibt auch mehr Frauen als Männer in bestimmten systemrelevanten Berufen, etwa in Kitas, Schulen oder im Gesundheits- und Sozialwesen. 80% der Mitarbeiter in der Altenpflege und in sozialen Berufen sind weiblich. Kein Wunder also, dass sie auch häufiger erkranken. Das zeigt eine Studie der Techniker-Krankenkasse. Von 100.000 Erwerbstätigen wurden im vergangenen Jahr knapp 500 wegen einer Corona-Infektion krankgeschrieben. Bei Altenpflegekräften waren es mit gut 1.200 mehr als doppelt so viele. Auf Platz 2 folgen Kita-Beschäftigte, dann Krankenschwestern und Pfleger.
Wir sehen also hier eine wesentlich stärkere Betroffenheit der Frauen in Covid-Zeiten. Und ich denke, der heutige Tag sollte Anlass geben, alles dagegen zu tun, dass wir nicht 30 Jahre zurückfallen,
sagte Simone Menne, die frühere Finanzchefin der deutschen Lufthansa, heute zu Beginn des virtuellen Weltfrauentags an der deutschen Börse. Die Sorge, dass die Pandemie die Gleichstellung um einige Jahrzehnte zurückwerfe, hatte die Soziologin Jutta Almendinger schon im vergangenen Jahr geäußert. Das könnte auch finanziell gelten, denn in den Branchen, in denen Frauen stärker vertreten sind, liegen die Entgelte deutlich geringer als in anderen Wirtschaftszweigen. Hinzu kommt, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten. Das erklärt auch, warum die Entgeltlücke zu den Männern 2019 noch bei 19% lag. Neuere Zahlen gibt es noch nicht. Die unterschiedlichen Lebensläufe von Frauen und Männern verstärken diesen Effekt noch, sagt Alexandra Nissen-Rönzi. Die Ökonomin beschäftigt sich an der Universität Mannheim mit Geschlechterforschung.
Wenn eine Frau ein Kind bekommt, dann erleidet sie zunächst unmittelbare Einkommenseinbußen. Das ist auch nicht weiter erstaunlich. Was aber wirklich den fundamentalen Unterschied macht, ist die Langzeitentwicklung des Gehalts der Frauen. Das erholt sich nie mehr. Es geht nie mehr zurück auf das Niveau derer, die keine Kinder haben, oder auf das Niveau von Vätern, bei denen man das nicht so stark beobachtet.
Das wiederum hat Auswirkungen auf die Rente. Die liegt bei Frauen, die älter sind als 65 Jahre, im Schnitt um 46% unter der von Männern. Frauen haben weniger Geld und sie haben weniger Macht. So ist nur gut ein Zehntel der DAX-Vorstände weiblich. Es gibt zwar einzelne Frauen, die es ganz nach oben geschafft haben, sie könnten als Vorbild dienen. Das sind Frauen wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde oder die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen. Und natürlich die amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris. Die versuchte nach der Wahl im November den Mädchen und jungen Frauen Mut zuzusprechen.
While I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Ich mag die erste Frau in diesem Amt sein, aber ich werde nicht die letzte sein. Und jedes kleine Mädchen, das heute zuschaut, sieht, dass dies ein Land der Möglichkeiten ist.
Sees that this is a country of possibilities.
Ob das auch für Deutschland gilt? Hier werden am Weltfrauentag gern rote Rosen verteilt. Eine nette Geste, aber die reiche nicht, meint Bundesfamilienministerin Giffey.
Es geht eben darum auch, dass die Hälfte der Macht und nicht nur die Blumen verteilt werden.
Der Beitrag von Brigitte Scholtes war das. Nicht überall und nicht überall gleich gibt es seit heute Lockerungen für den Sport, für die Kultur und auch für den Einzelhandel. In der Anti-Corona-Politik findet damit eine Drift in der Abwägung statt. Weniger Primat für den Infektionsschutz, ein höheres Gewicht für die Belange von Wirtschaft, Kultur und den pandemiegeplagten Menschen. Wie das ablief, am Beispiel Kiels, schildert das Schleswig-Holstein-Korrespondent Johannes Kulms.
Die Kieler Holstenstraße brummt an diesem Montagmittag. Das könnte am sonnigen Wetter liegen oder daran, dass nach fast 3 Monaten erstmals wieder die Geschäfte öffnen dürfen. Auf jeden Fall strömen viele Menschen durch die Fußgängerzone in der Kieler Innenstadt. Auch Sila Akshay will endlich mal wieder ganz analog einkaufen gehen.
Schuhe für meinen kleinen Bruder.
Bei aller Freude wundert sich die 17-Jährige aber auch, während die Geschäfte in Schleswig-Holstein wieder komplett öffnen dürfen, bleibt der Schulbetrieb eingeschränkt.
Also ich befürchte auch, dass jetzt die Zahlen ein bisschen steigen werden und dann heißt es nochmal, okay, wir schließen alles und dann müssen natürlich die ganze Last die Schüler tragen und das ist echt nicht toll.
Schleswig-Holstein hat die niedrigsten Inzidenzzahlen der Republik. Am Sonntagabend lag der landesweite Wert bei 45,5 Neuinfektionen je 100.000 EinwohnerInnen in den letzten 7 Tagen. Die Landesregierung in Kiel hält deswegen eine Öffnung des Einzelhandels für verantwortbar. Die Regel lautet, eine Person pro 10 Quadratmeter Verkaufsfläche. In größeren Geschäften müssen es mindestens 20 Quadratmeter pro Kunde sein. Nur in Flensburg bleiben die meisten Geschäfte wegen der hohen Infektionszahlen weiterhin geschlossen. Erding Thamer betreibt zusammen mit seiner Schwester am Alten Markt in Kiel ein Bekleidungsgeschäft.
Also meine Meinung dazu ist, ich glaube, die Zahlen werden sowieso so weitergehen. Also ob wir zu haben oder nicht, es ändert sich ja nichts. Ich glaube, das ist jetzt richtig so, was man gemacht hat, dass man so gehandelt hat.
In den letzten 3 Monaten habe er keine Kleidung verkauft. Der Onlinehandel habe sich nicht gelohnt. Entsprechend habe es auch keinen Umsatz gegeben, sagt Thamer. An diesem Montagmittag gibt er sich zuversichtlich.
Klar, Erwartungen hatten wir und wir wurden auch nicht enttäuscht. Zumindest die Stammkunden sind wieder begeistert und sind wieder da. Wir freuen uns auch, die wieder zu sehen. Und darüber hinaus kommen auch neue Kunden, also das ist schon schön.
Auch aus Lübeck wird am Montag reges Treiben in den Einkaufsstraßen gemeldet. Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau hatte in den letzten Tagen Kritik an der Wiedereröffnung des Einzelhandels geäußert, weil er Shoppingtourismus aus dem nahen Hamburg bzw. Mecklenburg-Vorpommern befürchtet und damit zu viele Menschen in der Hansestadt. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther will keine besonderen Maßnahmen ergreifen gegen einen möglichen Käuferandrang. Ich war immer Anhänger einer Politik, nach der die Pandemie nur mit den Bürgern besiegt wird und nicht gegen sie, sagte der CDU-Mann der Rheinischen Post. Auch in Rheinland-Pfalz ist der Einzelhandel ab heute wieder geöffnet, genauso wie in manch einzelnen Landkreisen und Städten mit Inzidenzen unterhalb von 50, wie etwa in Rostock. In anderen Regionen mit deutlich höheren Werten bleiben die Läden zu. Bei Inzidenzen zwischen 50 und 100 heißt die neue Regelung Terminshopping. Das bedeutet, die Kundschaft darf erst ein Geschäft betreten, nachdem telefonisch oder an der Ladentür ein Termin gemacht wurde und die Kontaktdaten hinterlassen werden. Dies ist zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen der Fall. Der Haupthandelsverband Deutschland, HDE, hatte die Beschlüsse von Bund und Ländern vergangene Woche für den Einzelhandel als Katastrophe kritisiert. Grund dafür ist auch die starke Orientierung der Politik an den Inzidenzwerten. Faktisch werde der Lockdown für die Mehrheit der Geschäfte bis Ende März verlängert, sagte HDE-Geschäftsführer Stefan Gent vor wenigen Tagen der FAZ. Fürs Erste bleibt Schleswig-Holstein einkaufsmäßig eine Insel in der Corona-Republik, weiß auch Mareike Petersen, Geschäftsführerin beim Handelsverband Nord.
Und ich glaube, wir dürfen jetzt nicht davon ausgehen, dass wir sofort wieder bei 100% sind. Es ist und es wird immer noch für viele Händler wirklich existenzbedrohend bleiben. Aber es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung und wir sind natürlich sehr, sehr glücklich, dass wir in Schleswig-Holstein einfach überhaupt wieder loslegen dürfen.
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident träumt derweil von mehr. Daniel Günther hofft, dass sehr rasch auch Urlaub im hohen Norden wieder möglich ist. Am besten zu Ostern.
Johannes Kulms war das. Die Zahl der Unternehmen, die in der Pandemie Hilfe vom Bund oder den Ländern erhielten, ist lang. Großkonzerne wie TUI und Lufthansa sind dabei oder auch Schalke 04, dem Fußball-Bundesligisten, griff das Land NRW mit einer Bürgschaft unter die Arme. Die genaue Summe ist nicht bekannt. Dem Vernehmen nach sollen es rund 31 Millionen Euro sein. Versuche der Modekette Taco, sich mit Hilfe einer Bürgschaft des Landes NRW über Wasser zu halten, sind aber offenbar gescheitert. Die Frage an Landeskorrespondentin Vivien Leue, wie ist da der Stand?
Ja, das Unternehmen hatte Mitte Februar diese Bürgschaft für einen Überbrückungskredit beantragt beim Land, wie es heißt, im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Denn allein im zweiten Lockdown habe man fast 130 Millionen Euro an liquiden Mitteln verloren. Und vielleicht das noch kurz zum Hintergrund. 2019, also das Jahr vor der Pandemie, war für TACO noch das seit langem wirtschaftlich erfolgreichste Jahr. Und auch insgesamt steht das Unternehmen im Grunde sehr gesund und gut da. Nun also Lockdown, Liquiditätsschwierigkeiten, dieser Antrag auf Bürgschaft. Und dann hätten Land und Bund wie üblich eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eingeschaltet. Die hätte aber Bedingungen auferlegt, die das Unternehmen nicht leisten konnte, sodass es dann heute an die Öffentlichkeit gegangen ist und sagte, es bedauert, dass man hier nicht übereingekommen ist. Man sei oder hätte versucht, mit Investoren und Partnern an das Maximum des Umsetzbaren zu gehen, aber das sei halt nicht geglückt. Und verwies dabei dann auch nochmal, dass man in Deutschland immerhin 14.000 Mitarbeiter beschäftigt. Woran jetzt genau die Verhandlungen gescheitert sind, das wollte das Unternehmen dann heute aber nicht sagen.
Ein paar Informationen zu TACO. Was ist das für eine Kette? Wem gehört die?
Ja, die Kette gibt es seit knapp 40 Jahren und ist schon eine der großen Modeketten in Europa. 1.900 Filialen hat die Kette, insgesamt 18.000 Mitarbeiter. Vor der Pandemie 1 Milliarde Euro Umsatz. Und sie gehört einer britischen Investmentgesellschaft. Also da sind durchaus Investmentpartner im Hintergrund. Es gab wohl auch häufig die Überlegung, TACO an die Börse zu bringen. Also aus Branchenkreisen heißt es, es sei tatsächlich ein gesundes Unternehmen.
Wie reagiert nun die Landesregierung auf die gescheiterten Verhandlungen?
Ja, das Wirtschaftsministerium zeigte sich etwas überrascht über diese Öffentlichkeit, die TACO heute gesucht hat, äußerte sich dann am Nachmittag. Und da heißt es, es habe durchaus ein Angebot gegeben, TACO habe das aber ausgeschlagen. Und wenn man dann diese recht allgemein formulierten weiteren Erklärungen des Landes sich anschaut, kann man schon ein wenig zwischen den Zeilen lesen. Da heißt es, es sei üblich, dass bei solchen Rettungsaktionen eben auch die Unternehmenseigentümer, also zum Beispiel hier diese Investmentgesellschaft, ihre Beiträge leistet. Also dass zum Beispiel auch keine Bürgschaften für Kredite vergeben werden, von denen dann nachher Boni ausgezahlt werden oder Anleihezinsen. Und dann wird auch ja das NRW-Wirtschaftsministerium erstaunlich deutlich. Es sagt, es könne eben nicht sein, dass Steuerzahler oder auch Mitarbeiter eine Hauptlast tragen, wenn es um die Rettung des Unternehmens geht. Da müssten auch Anteilseigner mit ins Boot genommen werden. Also da lässt sich spekulieren, woran tatsächlich dann die Verhandlungen gescheitert sind. Sagen kann ich, dass auch in NRW durchaus Dutzende solcher Bürgschaften, Sie nannten gerade diese für Schalke 04, und es gab auch noch Dutzende weitere Bürgschaften bisher schon geleistet wurden.
Wie geht das nun weiter? Wie heikel ist die Lage für die Firma und auch für die Arbeitsplätze? In den Filialen der Modekette sind ja vorrangig Frauen beschäftigt.
Auf jeden Fall. Es wird ja immer von 14.000 Mitarbeitern gesprochen. Man muss aber dazu sagen, ein Großteil dieser Mitarbeiter sind geringfügig Beschäftigte. Das sind dann auch 450-Euro-Jobs, Teilzeitbeschäftigte und größtenteils Frauen. Das ist eine Firma, das sagte mir auch das Wirtschaftsministerium, da ist das Land schon daran interessiert, dass die überlebt. Eine Sprecherin von TACO, mit der ich vorhin telefonierte, sagte, man sei doch auch zuversichtlich, die Gelder nun auf anderem Wege zu bekommen. Also es gäbe auch noch keine Sozialpläne oder Pläne für Schließungen von Filialen. Es braucht halt jetzt kurzfristige Liquiditätshilfen und TACO hofft dann eben auch, wir haben es eben in dem Beitrag zuvor gehört, dadurch, dass Läden wieder teilweise öffnen dürfen, wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Also es sieht nicht so aus, als ob dieses ja, 40-jährige Unternehmen jetzt kurz vor der Pleite steht, aber es wird zu beobachten sein, wo die Gelder denn jetzt herkommen, da sie nicht vom Land mitgetragen werden.
NRW-Korrespondentin Vivien Leue war das. Vielen Dank. Und wir bleiben in einem Lohnbereich, in dem die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Der gesetzliche Mindestlohn, der liegt im Moment bei 9,50 Euro. Bis zum 1. Juli des kommenden Jahres soll er auf 10,45 Euro steigen. Die Höhe des Mindestlohns kommt zustande auf der Grundlage einer Empfehlung einer Kommission, der dann das Bundeskabinett folgt. Die SPD will das ändern. Der Mindestlohn soll schneller steigen und höher sein. Kai Clement zu den Plänen, die auch Bestandteil des SPD-Wahlprogramms sind.
SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil wollen mit ihrem Eckpunktepapier einem höheren Mindestlohn den Weg bahnen. 2022 soll der bereits auf 12 Euro steigen. Gemäß aktueller Empfehlung würde er dann allerdings erst bei 9,82 Euro liegen. Als einen Rüffel für die Arbeit der unabhängigen Mindestlohnkommission mit Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften will der Vizekanzler den Vorstoß dennoch nicht verstanden wissen.
Es ist die gemeinsame Einsicht und Ansicht von Hubertus Heil und mir, dass nicht die Mindestlohnkommission, die großartige Arbeit leistet, das Problem ist, sondern die gesetzliche Basis.
Die SPD will die ändern. Der Mindestlohn dürfte dann nicht unter 60% des mittleren Einkommens sinken. Sonst drohe, Zitat, Armutsgefährdung. Diese Gesetzesänderung würde den 12-Euro-Schritt begründen. Falsch findet einen solchen Eingriff Johannes Vogel, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der FDP.
Wenn man jetzt nach gerade mal weniger einer Handvoll Erhöhung des Mindestlohns doch wieder politisch eingreifen will, untergräbt man natürlich die Unabhängigkeit.
Die SPD hat aber noch mehr Pläne. Sonntagsschmutz- oder Erschwerniszulagen sollen nicht mehr als Teil des Mindestlohns berechnet werden, sondern zusätzlich gezahlt werden. Ausnahmen wie solche für Langzeitarbeitslose würden entfallen. Beschäftigte sollen es leichter haben, ihren Lohn vor Gericht einzufordern. Unternehmen sollen zu einer elektronischen Arbeitszeiterfassung verpflichtet werden. Neben der Gesetzesänderung soll es auch noch ein neues geben, sagt Arbeitsminister Heil dem ARD-Hauptstadtstudio, ein Bundestariftreuegesetz.
Bund, Länder und Kommunen sollen ihre Aufträge an Tariflöhne binden. Das sind bessere Arbeitsbedingungen. Das gilt dann übrigens auch für die Pflege, in der ja dringend bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen durchgesetzt werden müssen.
In Kurzform finden sich diese Pläne bereits im Wahlprogramm der SPD, das sie vor einer Woche vorgestellt hat. Sie dürften auf einigen Widerstand bei Wirtschaftsverbänden stoßen, aber auch bei der Union und der FDP.
Kai Clement war das. Muss Audi für abgasmanipulierte Motoren der Konzernmutter VW haften? Mit der Frage musste sich der Bundesgerichtshof befassen. Es sind nicht allein die Käufer von VW-Autos, die sich mit Klagen gemeldet hatten. Auch Audi-Käufer reiten sich ein. Bislang nicht mit Erfolg. Klaus Hempel zur Entscheidung des BGH, der aber in der Sache nicht das letzte Wort gesprochen hat.
Dass der VW-Konzern den Betroffenen des Dieselskandals Schadenersatz zahlen muss, hatte der Bundesgerichtshof bereits im vergangenen Jahr höchstrichterlich geklärt. Nun ging es um die Frage, muss auch die Konzerntochter Audi für den Skandal finanziell gerade stehen? Im Musterfall aus Sachsen-Anhalt hatte sich der Kläger 2015 vor Bekanntwerden des Abgasskandals einen gebrauchten Audi A6 Diesel gekauft. Im Auto war ein VW-Motor mit manipulierter Software eingebaut. Er verklagte Audi auf Schadenersatz. Nach dem heutigen Urteil des BGH wird er vermutlich leer ausgehen. Audi, so die Richter, müsse nur dann Schadenersatz zahlen, wenn das Top-Management des Autobauers von der Manipulation wusste. Zwar sei der VW-Skandalmotor auch in Audi-Fahrzeugen verbaut worden, dies allein reiche für einen Anspruch auf Schadenersatz aber nicht aus, so der Vorsitzende des 6. Zivilsenats Stefan Seiters.
Der Umstand, dass die Beklagte die von ihrer Muttergesellschaft entwickelten und gelieferten, rechtswidrig manipulierten Motoren in ihre Fahrzeuge einbaute, genügt insoweit nicht. Denn dies allein spricht noch nicht für die Annahme, die Unternehmensleitung der Beklagten sei in die diesbezügliche strategische Entscheidung ihrer Muttergesellschaft eingebunden gewesen.
Man müsse einfach sehen, dass man es hier mit zwei unterschiedlichen Unternehmen zu tun habe, so Dietlind Weinland, Presserichterin des BGH.
Daher kann das Wissen von VW nicht automatisch auch Audi zugerechnet werden. Man braucht also eine eigene strategische Entscheidung von Audi, Motoren mit einer Abschalteinrichtung einzubauen.
Genau diese Frage muss noch einmal genauer beleuchtet werden. Deshalb wurde der Fall an die Vorinstanz, das Oberlandesgericht Naumburg, zurückverwiesen. Das große Problem allerdings aus Sicht des Klägers, er trägt die Beweislast. Das heißt, er müsste belastbare Hinweise vorlegen können, die klar darauf hindeuten, dass auch die Audi-Verantwortlichen von der illegalen Software wussten.
Der Kläger müsste im Grunde über die internen Vorgänge bei Audi oder VW irgendwelchen Vortrag halten. Das wird für ihn wahrscheinlich relativ schwierig werden.
Realistisch betrachtet dürfte das nahezu unmöglich sein. Das bedeutet, diejenigen, die Audi verklagt haben, werden vermutlich keinen Schadenersatz bekommen. Nach Angaben von Audi gibt es noch eine niedrige vierstellige Zahl an solchen Verfahren. Für diejenigen, die VW verklagt haben, und das sind die allermeisten, sieht es dagegen anders aus. Hier hatte der BGH Schadenersatzansprüche bejaht.
Klaus Hempel war das. Nicht trotz, sondern wegen der Corona-Pandemie verbuchen Chinas Exporte ein Rekordwachstum im Januar und im Februar. Ein Teil des Wachstums fiel dabei auf Produkte, die in der Pandemie besonders gebraucht wurden. Birgit Eger dazu.
Masken, Schutzausrüstung, Thermometer. China stellt eine Menge Produkte her, die in der Pandemie weltweit besonders gefragt sind. Das ist ein Grund für die rapide Steigerung der Exportstatistik des Zolls von Januar und Februar, weiß Wang Dan, Chefanalystin der Hang Seng Bank in China. Seit vergangenem August steigen die chinesischen Exportzahlen schneller, als wir erwartet haben. Nach unseren Schätzungen sind etwa 20% der Ausfuhren Medizinprodukte, die jetzt in der Covid-19-Zeit besonders nachgefragt werden. Neben Masken und Co. gehören auch Handys, Computer und andere Elektrogeräte zu Chinas Hauptausfuhrprodukten. Auch die wurden in der Pandemiezeit besonders viel gekauft. Hinzu kommt, dass dank der staatlichen Konjunkturprogramme die Wirtschaft in Europa und in den USA wieder anspringt und deshalb Maschinen und Maschinenteile aus China wieder mehr nachgefragt werden. Nach der Statistik des chinesischen Zolls hat die Volksrepublik im Januar und Februar auch rund 20% mehr Waren im Ausland eingekauft. Aus Deutschland sind das vor allem Kfz-Teile, Maschinen und Chemieprodukte. Für Wang Dan von der Hang Seng Bank eine erwartbare Entwicklung. Mit dem Anstieg der Importe hatten wir gerechnet. Das lag zum einen an den niedrigen Zahlen des vergangenen Jahres, aber auch an der starken chinesischen Währung. Jeder erwartet hier, dass der Kurs wieder fällt, die Inflation zunimmt. Und deshalb stocken viele ihre Lager auf. Insgesamt 103 Milliarden US-Dollar, umgerechnet 87 Milliarden Euro, beträgt der chinesische Handelsbilanzüberschuss für Januar und Februar. Dabei geht die prozentuale Steigerung auch auf einen statistischen Effekt zurück. Die Vergleichsbasis aus dem vergangenen Jahr sei sehr niedrig, erklärte der chinesische Zoll auf seiner Internetseite. Denn Anfang 2020 grassierte in Teilen Chinas schon das Coronavirus. Städte und Provinzen wurden abgeriegelt, Unternehmen mussten die Produktion einstellen.
Birgit Eger war das. Und damit in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Wehrle. Chinas Exporte und das riesige Corona-Konjunkturpaket der US-Regierung, das am Samstag den US-Senat passierte, mit einem Umfang von rund 5 deutschen Bundeshaushalten. Frau Wehrle, beides war an der Börse ein ziemlicher Stimmungstreiber, oder?
Ja, das kann man wirklich so sagen. Die US-Wirtschaft ist ja nach wie vor die größte Volkswirtschaft der Welt, für viele Unternehmen hierzulande auch ein ganz, ganz wichtiger Handelspartner. Der Dow Jones zeitweise deutlich im Plus. Ja, und der DAX, der scheint am Nachmittag keine Grenzen mehr zu kennen, steht jetzt mehr als 3% höher bei 14.390 Punkten. Also das ist ein neues Rekordhoch und das liegt so rund 200 Punkte über dem bisherigen Rekordhoch. Sowas gibt es wirklich nicht alle Tage.
Eine Meldung, die kurz nach 5 kam. Die Mutter der Bremer Greensill Bank. Das ist diese Bank, die so viele Kommunen offenkundig in Probleme bringt, auch Kleinanlegern Probleme macht. Die Mutter also, die britische Greensill Capital, geht in die Insolvenz. Die Bremer Bank wurde ja von der Aufsichtsbehörde BaFin bereits in der vergangenen Woche de facto geschlossen. Wie wird auf diesen Vorgang reagiert?
Ja, man muss mal abwarten, wie das jetzt erstmal weitergeht. Scheinbar gibt es Gespräche mit Unternehmen oder mit einem Unternehmen zur möglichen Übernahme von Teilen von Greensill Capital. Aber da muss man erstmal schauen, wie es weitergeht. Was nun die Greensill Bank, also die Bremer Tochter betrifft, da hat die Financial Times berichtet, dass die EZB bei Instituten nachgefragt habe, inwieweit sie mit Greensill verbunden seien. Zweifel scheinen erst einmal ausgeräumt, zumindest was Banken betrifft. Das ist eine reine Routineabfrage gewesen. So heißt das. Die Sache insgesamt ist, denke ich, aber noch längst nicht ausgestanden. Vor allen Dingen, dass es wieder ein Verdacht von Bilanzmanipulation, dass dieser Verdacht jetzt im Raum steht, das ist einfach kein gutes Signal.
Die Aktien der Banken haben ja den Tag über an der Börse deutlich zugelegt. Sie sagten, dass offenbar hat die Affäre um die Bremer Kleinbank Greensill keine Fernwirkung auf die großen Geschäftsbanken, oder?
Also zumindest was die großen Geschäftsbanken angeht, da scheinen erst einmal alle Zweifel ausgeräumt.
Großes Kursplus gab es heute bei der Post. Wie kam das?
Ja, die Deutsche Post gehört zu den Unternehmen, die in diesen Corona-Zeiten sehr, sehr gut verdient haben. 2020 war ein Rekordjahr. Der Konzern hat in den vergangenen Monaten vom Online-Boom profitieren können. Die großen Logistikkonzerne, zu denen die Post ja gehört, spielen zudem eine Schlüsselrolle, wenn es um die Verteilung von Corona-Impfstoffen geht. Die Post ist auch zuversichtlich, was die kommenden Monate betrifft, will die Dividende erhöhen. Ja, und die Aktien satte 6% im Plus.
Und Kontrast, der große Verlierer im DAX Tags heute. Das war der Chemiekonzern Covestro. Warum das?
Das hängt mit einer Verkaufsempfehlung von einer Bank für die Aktien zusammen. Die Aktien von Covestro heute 0,5% im Minus.
Blicken Sie doch noch auf Nebenwerte, die auffällig waren.
Ja, da nenne ich Airbus. Airbus und Boeing werfen sich ja gegenseitig vor, unerlaubt Subventionen erhalten zu haben. Als Reaktion darauf sind Strafzölle auf ganz unterschiedliche Produkte erhoben worden. Das reicht von Tomatenketchup über Nüsse, Videospielkonsolen, Schaufellader, Parmesan und Olivenöl. Ja, und diese Strafzölle sollen nun vorläufig ausgesetzt werden. Das wird als ein Symbol für einen Neuanfang der Beziehung zwischen den USA und der EU gedeutet. Die Aktien von Airbus 5% im Plus.
Euroanleihen und Goldpreis noch.
Der Euro 1,1861 $, die Umlaufrendite auf minus 0,34% gestiegen und die Feinunze Gold 1,681,43 $.
Claudia Werle war das und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende, gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.